Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kulturmatinee mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Mit Jennifer Windthorst, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo. Und wir haben, bevor wir mit Gelesen anfangen, ein bisschen was vorzutragen, denn wir haben zum einen eine wunderbare Mail bekommen von dem tollen Stefan, der uns des Öfteren mal schreibt, der uns schon tolle Bilder geschickt hat von Camus und Co. Diesmal hat er uns gelobt für die Proust-Geschichte, wie wir das überhaupt alles immer hinkriegen und so weiter und so fort. Und er hat aber gesagt, dass dieser Floki eher nicht so, also da, den könne man, er wäre sehr froh gewesen, dass wir gewarnt hätten, aber so seins ist das wohl nicht.
Och.
Ja, nachvollziehbar, ist halt sehr speziell, ne?
Das stimmt, ist sehr speziell, aber ja gut, schade. Dann gefällt ihm sicherlich was anderes.
Ja, mit Sicherheit, absolut. Aber wir haben sehr viel Lob bekommen und das war natürlich sehr lieb. Dafür bedanken wir uns natürlich ganz recht herzlich. Dann haben wir etwas bekommen von Bücherstadtkurier und zwar eine wunderbare Karte. Und zwar am Weltpostkartentag. Also fast jedenfalls. Der lag wohl zu dem Zeitpunkt schon einige Tage zurück. Aber trotzdem haben die Menschen von Bücherstadtkurier uns eine tolle Karte geschickt. Ja, sie freuen sich, dass wir der Kooperationspartner sind. Das können wir natürlich nur lieb zurückgeben und hoffen auf viele weitere gemeinsame Jahre. Das sehen wir natürlich ähnlich und freuen uns ganz doll. Vielen lieben Dank für diese wunderbare Post aus Bremen. Haben wir uns sehr gefreut. Ein schönes Motiv für ein Buchfink auf Büchern. Ich glaube, das ist wieder selbst gemacht, da bin ich mir ziemlich sicher. Die ja, haben doch so einen tollen Menschen, der da so tolle Sachen machen kann.
Ja.
Sehr, sehr hübsch. Ja, und last but not least hat Becky, also die Gender-Beitrag auf Twitter, uns gelobt für unsere Amrum-Geschichte. Das fand sie sehr, sehr bezaubernd.
Ah, wie wir so ziellos umhergewandert sind, uns verbrannten. Und natürlich mögt ihr das gerne, wenn wir uns wehtun. Warum auch nicht?
Ja. Hörerinnen und Hörer mögen wahlloses Gequatsche.
Das können wir natürlich gut.
Das können wir echt gut. Jetzt aber nicht mehr. Wir versuchen es auf jeden Fall, denn jetzt kommen wir zu Gelesen, zusammen mit unseren Freunden vom Bücherstadtkurier, die wir gerade schon erwähnt haben. Und zwar kommen wir jetzt zu einem sehr, sehr interessanten Buch. Da müssen wir eigentlich beim Bachmann-Preis anfangen. Ellie Klein und Carter war eigentlich ein Romanauszug beim Bachmann-Preis und mir ist das irgendwie aufgefallen. Irgendwie ist mir dieser Text ins Auge gestochen und ich fand ihn richtig gut. Ich wusste zwar noch nicht so richtig, wo der hin will, aber ich fand den Text so schön geschrieben. Und deswegen haben wir ihn jetzt in die Sendung genommen. Das Ganze ist erschienen im Literaturverlag Droschel. Ellie Klein ist 1984 geboren. Sie studierte Philosophie und Literatur. Sie lebt und arbeitet in Berlin. Es ist ihre erste literarische Veröffentlichung. Und es geht in diesem Roman, wer hätte es geahnt, um Carter. Mittlerweile wissen wir, dass Carter eine weibliche Person ist. Das wussten wir zum Zeitpunkt des Bachmann-Preises noch nicht. Wir wissen, dass es sich offensichtlich um eine beeindruckende Erscheinung handeln muss, die alle Menschen um sich herum in ihren Bann zieht. Auch das interessanterweise namenlose Ich, und es pendelt nun zwischen Anziehung und Ablehnung, das Ganze zwischen Annäherung und Distanz. Ich finde diesen Text außergewöhnlich intensiv und beeindruckend, so habe ich das vom Bachmann-Preis so mitgenommen. Ob das auch so war oder nicht, das wollen wir jetzt ein bisschen klären. Frau Windthorst.
Ja, ich war ja damals auch ein bisschen verwirrt. Wir hatten so einen Ausschnitt gelesen, wo das namenlose Ich durch die Gegend tapst, irgendwie wahrscheinlich betrunken. Ich glaube, in meiner Erinnerung war er betrunken. Irgendwie in den Wald, in so ein Häuschen, dann Carter trifft und erstmal gefangen war, sozusagen emotional. Das war schon ganz spannend, aber ja, die Geschichte, die sie beim Bachmann-Preis vorgetragen hat, habe ich in Erinnerung als sprachlich toll, aber halt inhaltlich merkwürdig. Ich habe es nicht so richtig, man konnte es ja gar nicht einordnen. Und das geht jetzt hier natürlich wesentlich besser. Der Roman gibt uns eine, ja, schon relativ stringente Story. Mhm. Es bleibt aber beim namenlosen Ich. Und damit bleibt es auch, gefärbt, sagen wir es mal so. Und es bleibt auch sprachlich, sagen wir mal, interessant. Da muss ich sagen, es ist Carter ist erstmal kein Buch für ungeübte Leser oder Freunde der gängigen Bahnhofsliteratur, um das mal so zu sagen. Ich fand das schon manchmal anstrengend insofern, als dass sie wird sehr bildlich, sie wird sehr körperlich und das Buch versucht, einen so einzusaugen. Ich glaube, das war auch ein Kommentar der Jury beim Bachmann-Preis. Das hat der Roman durchaus auch geschafft. Man kommt in diesen Rhythmus des Buches, wenn man sich drauf einlässt. Ich hatte am Anfang Schwierigkeiten, aber wenn man sich drauf einlässt, es reitet so voran, es zieht einen immer weiter rein und man stolpert so von Satz zu Satz irgendwie. Und ich konnte es schwer einordnen. Einerseits habe ich es gerne gelesen, von daher schon mal Pluspunkt. Ich fand es sprachlich auch interessant, es war irgendwie neu. Auf jeden Fall aber handwerklich gut gemacht, von daher wieder Pluspunkt. Es hat mich an vielen Stellen aber auch ein bisschen genervt, weil es nicht vorwärts ging, weil sie sich Zeit genommen hat, Sachen zu beschreiben, die total egal waren und die mich davon abgehalten haben, naja, von der Handlung abgehalten haben, von den Figuren abgehalten haben. Und da fand ich es schade. Das waren so Pausen, na, Pausen stimmt nicht, denn der Rhythmus wurde schon weiter eingehalten, aber so, naja. So Momente, wo ich innerlich quasi Augen gerollt habe aus Langeweile, weil es sollte halt weitergehen. Und das war schade. Jemanden, den Leser so einzuziehen, aber dann zwischendurch mal um eine Kurve zu schicken, das war merkwürdig. Vielleicht ging nur mir das so, aber das hat mich ein bisschen irritiert. Und auch, dass der Erzähler wirklich durchgängig namenlos und irgendwie unbestimmt bleibt. Natürlich lernt man auch einiges über ihn, aber da waren so viele Löcher. Wahrscheinlich war das gewollt und ich habe es nur wieder nicht verstanden. Schön war natürlich auch die Stimmung. Ich meine, viel von der Atmosphäre ist sehr mysteriös und beklemmend, genauso wie auch die kurze Geschichte, den kurzen Auszug, den wir beim Bachmann-Preis gehört haben. Das war schon atmosphärisch richtig toll. Aber irgendwie fehlte mir was. Ich kann gar nicht festmachen, was ich genau nicht verstanden habe. Ich hatte immer zwischendurch so Verständnislöcher, die es mir verwehrt haben, so ganz einzutauchen oder es so richtig toll zu finden. Irgendwas hat da nicht gefunkt zwischen Kater und mir.
Ja, mir ging es ja ganz anders. Mir ging es ähnlich wie beim Bachmann-Preis. Ich weiß ja immer so ungefähr nach ein oder zwei Seiten, ob mir das Buch gefällt oder nicht. Und bei mir war nach der ersten Seite, nach den ersten Sätzen eigentlich schon klar, okay, das liest du zu Ende.
Oh,
Das ist eine Sprache, der kann ich mit. Da brauche ich nicht, da stolper ich nicht drüber. Wenn so ein Roman so für mich fluide geschrieben ist, in einem fluiden Stil, wo ich nicht andauernd über irgendwas stolper, dann bin ich schon glücklich erstmal. Das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung. Und wenn dann noch irgendwie von Anfang an eine Art von, wie du schon gerade gesagt hast, du so reingezogen wärst, und zwar auf eine sehr intensive Art. Ich finde, dieser Roman ist von Anfang an sehr intensiv.
Ja, sehr.
Und das finde ich unfassbar beeindruckend. Ich finde alles überhaupt unfassbar beeindruckend. Und ich brauchte diese ruhigen Phasen zwischendurch einmal, um mich von diesem ganzen anderen Irrsinn zu erholen. Und gegen Ende wird es ja nochmal völlig abgefahren. Und zwar ab da, wo diese Scheune abgebrannt ist. Das können wir, glaube ich, spoilern. Also die Scheune, wo Kater drin gewohnt hat. Ab da ging ja, also da war es dann ja, also da wurde es ja dann mal noch mal intensiver. Wir spoilern jetzt natürlich nicht, was mit Kater passiert am Ende oder auch nicht. Das lassen wir natürlich offen. Aber das ist schon sehr, 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 sehr krass. Wobei am Anfang schon gleich klar wird, was mit Kater passiert ist. Aber egal, ihr sollt das Buch ja lesen. Also was ich auch empfehlen würde. Du hast recht, ich glaube nicht, dass das für ungeübte Leserinnen und Leser ist. Ich glaube tatsächlich auch eher, dass es was ist für Menschen, die schon ein bisschen mehr Bücher gelesen haben vielleicht. Aber gerade Menschen, die Lust haben auf einen unfassbar schönen Stil und auf einen unfassbar intensiven Roman, den man eventuell vielleicht sogar zweimal lesen muss, das weiß ich nicht. Für die ist es, glaube ich, genau das Richtige. Es wird ja auch nicht alles komplett aufgeklärt, immer. Das ist ja auch das Schöne. Also das, was du als Löcher beschreibst, so weißt du, das finde ich gerade spannend. Das erhöht für mich die Spannung noch mal weiter. Vielleicht ist es das, was sie wollte. Dieses Buch hat mich völlig rammdösig gemacht, im positiven Sinne. Also ich war sehr schnell sehr verliebt in dieses Buch. Und durch diese immer wieder Anziehung, Ablehnung, Annäherung, Distanz dieser beiden Protagonisten, des namenlosen Ichs und Kater eben, und diese Ereignisse, die dann ja auch passieren, die dann immer intensiver werden und nach dem Abbrennen der Scheune eben nochmal intensiver werden, brauche ich diese Verschnaufpausen auch rein vom Kopf her, weil ich sonst wahrscheinlich komplett wahnsinnig geworden wäre. Das ist schon ein sehr, sehr nicht schnell erzählter Roman, das nicht, aber ein sehr intensiver Roman, der, finde ich, diese Pausen in Anführungszeichen braucht. Also für mich brauchte er die, ich brauchte diese Pausen, sonst wäre mir das wirklich viel zu viel geworden. Und dass nicht immer alles an jeder Stelle aufgeklärt wird, finde ich total spannend. Ich finde, man merkt auch, dass diese Frau Philosophie studiert hat.
Oh ja, das merkt man ja.
Also, total schön. Und trotz des namenlosen Ichs erfahre ich da ja doch eine ganze Menge.
Das stimmt.
Finde ich. Also, es ist schon so, dass die Charaktere, auch gerade Carter, ist ja ein unfassbar spannender Charakter. Was ist das für eine unfassbar tolle Frau eigentlich? Oder?
Ja, auf jeden Fall eine sehr vielschichtige Frau.
Ja.
Das stimmt, ja, das ist sie.
Faszinierend. Ich kann schon verstehen, dass die Menschen um sie herum von dieser Frau begeistert waren. Also beziehungsweise sind. Das ist schon stark. Und das kommt rüber, finde ich. Das kommt total rüber.
Ja.
Dieser starke Charakter. Also sehr, sehr gut gemacht. Insofern bin ich hatte ja sehr viel Vorschusslorbeeren schon beim Bachmann-Preis, war ja schon sehr angetan von dieser Intensität, die mich sehr beeindruckt hat. Und die hat sich bestätigt, zum Glück nicht durchgehend. Also im Sinne von immer noch ein und noch ein und noch ein. Das passiert zwar, aber nicht an einem Stück. So, das wäre, glaube ich, auch ein bisschen unglaubwürdig gewesen und wäre auch dem Leser ein bisschen und der Leserin, glaube ich, ein bisschen zu viel zugemutet. Ich finde es großartig. Ich mag es richtig gerne. Könnte eventuell beim Buch des Jahres bei mir relativ weit oben sein. Relativ weit oben. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Für mich rennt dieser Roman.
Oh ja, ein Rennt gebe ich in jedem Fall auch. Auch wenn das Rennt nicht ganz oben am Anschlag stattfindet für mich, weil ich nicht so den Klick gespürt habe, aber ein sehr, sehr gutes Buch.
Mhm.
Und für alle unsere Hörerinnen und Hörer aus dem tiefen, also dem allertiefsten tiefen Süden, nicht nur was für Flensburg Süden ist oder aus Österreich, ich las, dass am 8. Oktober in Wien in der Alten Schmiede eine Lesung stattfindet. Oh. Also wer sich die Kleinen da mal anhören möchte, sei vermutlich eingeladen. Ich hoffe, es ist noch nicht ausverkauft, dann habe ich euch jetzt umsonst Hoffnung gemacht.
Ja, vor allem, wenn ihr diese Folge zu spät hört, dann macht es natürlich auch relativ wenig Sinn. Wir schreiben den 10. August 2018. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wäre es also noch möglich, dorthin zu gehen. Sie wird sicherlich auch woanders Lesungen machen. Insofern schaut einfach mal, wo die Gute unterwegs ist und geht hin und zu diesen Lesungen in Scharen und höret euch an, was die junge Dame zu sagen hat und zu schreiben hat. Mhm. Natürlich haben wir auch etwas gehört. Wir haben Rome gehört, Hall of Thatch, und das ist eine luxemburgische Band, die im Jahre 2005 von dem Singer und Songwriter Jérôme Reuter gegründet wurde, oder Reuter. Er kommt aus Luxemburg. Ich weiß immer nicht, wie man so Namen dann richtig ausspricht. Ich bleibe jetzt einfach mal bei Reuter. Mhm. Rome veröffentlichten eine EP namens Berlin im Jahre 2006. Im selben Jahr dann auch das Debütalbum Nera. Es folgten weitere Alben. 2011 dann folgte die Ästhetik des Widerstands aufgrund einer Romanvorlage. 2014 veröffentlichten sie dann A Passage to Rhodesia, ein Konzeptalbum zum rhodesischen Bürgerkrieg der 60er und 70er Jahre. Man ist also politisch sehr engagiert, das ist ja auch gut so. Rome auf einen eindeutigen Stil festzulegen, ist ein bisschen schwierig, weil am Anfang machten sie mehr einen auf Post-Industrial und Folk-Noir und experimentierten so ein bisschen mit elektronischem Pop auch. Und danach gewann dann die Tradition des französischen Chansons und des amerikanischen Folk zunehmend Einfluss auf die Band, und sie selber bezeichnen ihren Stil als Chanson Noir, was ich sehr schön finde. Das ist eine hübsche Kombination. Ja, Jérôme Reuter selbst nennt die wichtigsten musikalischen Einflüsse zum einen Jacques Brel, da bin ich natürlich schon voll dabei. Haben wir immer noch kein Album von besprochen, müssen wir unbedingt machen. Einer der wichtigsten ever. So, also zum einen Jacques Brel und vor allem auch den Philosophen Albert Camus. Also es kann nicht mehr viel schief gehen. Zahlreiche Alben dieser Band sind Konzeptalben. Ja, es gab ein Vorgängeralbum. Da ging es mehr so um die philosophischen und literarischen Bezüge, die sich auf das Äußere bezogen. Und auf diesem Album ist das ein bisschen anders. Hier befasst sich unser Held sozusagen, also der Jérôme Reuter, mit seinem inneren Dämonen, wenn man so möchte. Und erinnert mich ein bisschen so eine Mischung aus Justin Sullivan und Dan Mangan, wenn ich ehrlich bin. Justin Sullivan, für die, die es nicht wissen, der Sänger von New Model Army, die in den 80er Jahren relativ bekannt waren. Ja, Frau Windhorst.
Interessant, ich war immer irgendwo Richtung Leonard Cohen oder Tom Waits unterwegs in meinem Kopf.
Echt?
Zwischendurch, nein, einzelne Songs.
Ah, okay.
Ja, Hall of Thatch. Das ist schwer zu auszusprechen. Hall of Thatch.
Ein bisschen daneben. An diese Loriot-Geschichte, ne, wieder?
Ja, genau. Aberystwyth, ja. Genau. Sehr schön. Hall of Thatch ist, erstmal nicht so super übermäßig zugänglich. Das muss man mal vorwegnehmen. Es braucht ein paar Runden, bis man versteht, worum es geht und versteht, was er eigentlich möchte, auch musikalisch. Es ist sehr, auf Englisch sagt man so schön brooding, also es ist düster, es ist atmosphärisch. Insgesamt hat man ein düster, manchmal hoffnungsloses Gefühl, manchmal aber auch einfach so ein introspektives, also es muss gar nicht negativ sein, sondern es ist einfach sehr nachdenklich, melancholisch. Die Songtexte sind unheimlich poetisch, es wird richtig toll zwischendurch. Mhm. Und auch wenn es jetzt nicht wirklich Ohrwürmer gibt, sind da schon ein paar Songs bei, die hängen bleiben. Nicht zuletzt auch, weil zwischendurch so einige Geräusche und Aufnahmen dabei sind, die eben nicht nur in Anführungsstrichen irgendwie Gitarre und Gesang sind, sondern natürlich hervorstechen, die einem teilweise auch nicht mehr aus dem Kopf gehen. Und ich war immer wieder auch erinnert an ein Musikgenre namens Southern Gothic. Das ist allerdings die amerikanische Seite davon. Das passt ja zu Chanson Noir, also dieses düstere, morbide in der Stimmung, das manchmal auch absurde. Das passt schon gut zusammen. Es wird viel experimentiert. Ich habe schon angesprochen, die Geräusche. Es gibt auch einen Song, auf dem so buddhistische Gesänge zu hören sind. Das fand ich interessant. Den fand ich auch sehr angenehm zu hören, ehrlich gesagt. Vielleicht genau deswegen. Teilweise wird es aber auch sehr anstrengend. Also den Song Martyr fand ich ziemlich schwierig. Da wird man eigentlich nur angemotzt mit zwei Akkorden im Hintergrund. Auf der anderen Seite sind aber manche Songs auch einfach total schön. Und dann wird es mal philosophisch. Und ein paar Perlen sind mir durchaus im Ohr geblieben. Also zum Beispiel Hunter. Da dachte ich gleich irgendwie als erstes, dachte ich Tom Waits, dann dachte ich Leonard Cohen. Da kommt die Stimme von Jerome Reuter so toll zur Geltung. Die ist sehr tief und sehr so eine sonore Stimme, die, wenn sie so melancholisch klingt, die nimmt einen schon sehr mit. Also die geht nicht nur wegen der Tiefe tief, sondern die nimmt einen sehr emotional mit. Dann die Single, den ersten Song Bleiter. Das war ganz schlau, das zu Beginn des Albums zu stecken, diesen Song, weil der dann doch noch relativ einladend ist im Vergleich zu den anderen und vielleicht nicht sofort so abstreckt. Also hätten sie Marte zum Anfang gestellt, hätte keiner das Album mehr gehört. Und Keeper, der vorletzte Song, der war dann wirklich extrem emotional. Der hat einem schon beinahe das Herz umgedreht, da wurde es ja richtig hart. Von daher, also das ist schon eine kleine Achterbahnfahrt. Und für mich persönlich vielleicht noch nicht mein Album des Jahres, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eines von diesen Spätdrehern ist, die einfach noch ein paar Mal durchlaufen müssen, bis sie sich einen höheren Platz auf meiner Liste erkämpft haben. Es ist in jedem Fall ein beeindruckendes Album. Ein nicht leichtes Album, aber ein sehr hörenswertes. Mhm.
Ja, du hast ja gesagt, Buddhismus, er ist ja in Vietnam unterwegs gewesen, laut eigener Aussage, und hat dort Konzerte gegeben und ist danach durch das Land gefahren mit Aufnahmegerät und hat diese Gesänge und Gebete aufgenommen, die man auf diesem Album hören kann, und hat sich aufgrund dieser Tatsache auch mit dem Buddhismus beschäftigt. Das passt ja ganz gut. Ja, ich fühle mich doch sehr an Justin Sullivan erinnert, des Öfteren. Von New Model Army. Ich sehe, obwohl du nicht gegenüber sitzt, in sehr fragende, große Augen, die mir sagen, was erzählt dieser alte Mann wieder von irgendwelchen Bands aus den 80er Jahren, die ich nicht kenne.
Also damals, diese Hildegard. Ja,
genau.
Klären Sie mich auf, Herr Martinsen.
Ja, genau. Also daran erinnert es mich doch sehr stark. Mhm. Also ich würde dich doch mal anhalten, oder vielleicht nehmen wir es einfach in die Sendung rein, ein Album von denen. Ich glaube, ja, du wirst dann wissen, was ich meine. Vielleicht. Mhm. Daran erinnert es mich doch sehr, weil die auch in diese, naja, ich sage jetzt mal, Gothic haben wir es damals ja noch nicht genannt, das war Quatsch, aber in diese Dark-Richtung geht. Ich finde dieses Album auch sehr intensiv, sehr spannend. Übrigens ist das auch wieder ein Tipp von einem unserer Hörer. Bei Twitter war das eine Empfehlung nämlich, am Anfang des Jahres glaube ich sogar schon. Deswegen ist das überhaupt nur in dieser Sendung. Also vielen Dank dafür. Wir wissen jetzt nicht, ich weiß jetzt wirklich nicht im Moment gerade, wer es genau war, aber melde dich einfach bei Twitter. Dann wirst du mit Lob überschüttet werden.
So oder so, vielen Dank.
Ja, super. Total schön. Ein wirklich gutes Album. Es ist vor allem nicht zu lang. Da sind wir ja wieder dabei, was ich immer kritisiere, wenn Alben zu lang werden. Das ist nicht der Fall. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es gibt hier kein Luftholen sozusagen, oder in dem Fall gibt es keine Langeweile. Es ist, das fängt an und ist zu Ende und ist auch nicht sonderlich lang einfach. Und das ist gut so. Die Atmosphäre ist, wie du schon richtig gesagt hast, sehr düster. Oft sind die Songs nur mit er und die Gitarre und mit ein bisschen Hintergrundgeräuschen. Stelle ich mir live auch sehr intensiv vor. Kann man sich bestimmt gut anhören. Ja, auch ich finde dieses Album wirklich mehr als gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei all den Alben, die wir in diesem Jahr schon gehört haben, bin ich im Moment nicht ganz so sicher, wo ich das einordnen werde. Da will ich also nicht zu sehr vorgreifen, aber es kann tatsächlich sein, dass es relativ weit oben ist. Das kann tatsächlich sein. Also ich gebe auf jeden Fall ein Rent für dieses Album auch, weil ich doch sehr beeindruckt bin. Und dann dieser ganze Albert Camus und Jacques Brel, ich meine, da kann ja nichts schief gehen. Frau Windhorst, also.
Das stimmt schon, ja.
Was soll ich dazu sagen? Also, Rent.
Ja.
Eine luxemburgische Band.
Und natürlich haben wir auch was gesehen in dieser Sendung. Wir haben uns mal wieder YouTube zugewandt und haben uns da den wunderbaren Channel Kochma angesehen. Schreibt man Koch M-A, Ausrufezeichen, ganz wichtig. dort geht es ja um eine gute Dame namens Zora, die gleichzeitig ein Restaurant aufbaut und aber auch diese Kochsendung aufnimmt. Es ist nicht einfach eine Kochsendung. Wir haben Rezeptevideos, wir haben Erklärvideos, wir haben also geradezu schon Aufklärungsvideos und wir haben natürlich Kochvideos, zu denen sie auch immer Gäste einlädt. Das macht viel Spaß zu sehen. Man lernt auch einiges dabei. Dabei geht es auch um regionales und nachhaltiges Essen. Man lernt viel über die Produktion verschiedener Lebensmittel oder zumindest, zum Beispiel auch die Ernte. Wo kommt unser Essen her? Sowas wie Vorurteile gegenüber Landwirten, Sushi grillen, Kaffee, veganes Essen. Also es ist eine große Bandbreite. Sehr schön fand ich auch das Video zum Steak in der Spülmaschine. Ich wusste nicht, dass man in der Spülmaschine Steak zubereiten kann. Offenbar ist es idiotensicher.
Ich habe keine Spülmaschine, da kann ich nicht mitreden, leider.
Sah auf jeden Fall interessant aus. Der Stil ist dabei immer ziemlich locker lustig. Ich habe nach einem Kritikpunkt gesucht und der wäre höchstens, dass es manchmal ein bisschen zu aufgedreht ist. Also sie gibt sich schon sehr viel Mühe, dass immer gute Laune ist und das war mir manchmal ein bisschen zu viel. Okay. Die Gäste sind natürlich auch unterschiedlich unterhaltsam, aber eins geht auf jeden Fall immer. Nach dem Video hat man ziemlich Hunger. Ja. Das sieht schon immer sehr gut aus.
Das stimmt. Ja, die sitzen ja am Ende ja auch immer an einem Tisch und essen das dann immer alle da, ne? Vielleicht, das müssen wir vielleicht noch erwähnen, es geht ja um dieses Klimansland. Dieses Klimansland ist irgendwo zwischen Hamburg und Bremen. Ich glaube eher so in der Nähe von Bremen, wie ich das mitbekommen habe, wo sie auch studiert hat. Und das ist so ein Projekt irgendwie mit so einem Bio-Dingsbums-Projekt. Und da wird auch das Restaurant sein, in diesem Projekt Klimansland. Da bauen ganz viele Menschen ganz viele Dinge an und tun und machen. Und einmal haben sie auch Fisch geräuchert und den sie vorher selber gefangen haben. Das finde ich übrigens auch ganz wunderbar, dass die Tiere eben auch, man sieht, also wie das passiert halt auch teilweise. Ne? Also da wird halt dieses kleine Ferkel dann auch einfach mal aufgespießt. Und das ist vielleicht nicht immer für jeden und für jede. Das muss man schon dazu sagen. Aber sie sagt das auch. Sie sagt das jedes Mal an, springt zu dem und dem Punkt, wenn ihr das nicht vertragen könnt, finde ich sehr gut. Das mit dem Aufgedreht kann ich teilweise nachvollziehen. Liegt natürlich auch immer am Gast oder der Gästin so. Ich fand ganz besonders toll die Folge mit Sophie Passmann, oder wie heißt sie? Genau. Die Folge hat mir besonders gut gefallen. Und die vorletzte Folge, glaube ich? Mit ihrem, wo sie gelernt hat, mit ihrem Chefkoch, also mit ihrem Meisterkoch oder wie man das auch immer nennt. Genau, das war auch sehr lustig, weil das so, es gibt so Originale, da macht das einfach Spaß. Und wann das, ja. Was machen wir jetzt? Wie lange warten wir jetzt, bis es fertig ist? So, also, ne? Das gefällt mir immer besonders gut, wenn so Norddeutsche sind. Das mag ich sehr gerne. Also, es gibt schon wunderbare Folgen mit ganz, also es ist wirklich toll erklärt, wie du schon richtig sagst. Und ja, es ist natürlich immer sehr fröhlich und sehr sehr bunt und sehr, sehr laut vielleicht, keine Ahnung. Aber sie ist dann halt auch eben so wahrscheinlich und ja, so. Es ist nicht so ruhig und so, wenn man jetzt Alfredissimo dagegen setzt, ist natürlich eine andere Zeit auch.
Ja, klar.
Das ist natürlich ein YouTube-Format und dafür ist es auch gemacht. Und das merkt man. Das wäre vielleicht meine Kritik. Es ist ein bisschen zu YouTube-ig. Bisweilen. Das ist vielleicht das, was du mit dem, vielleicht meinen wir das Gleiche.
Ja, das stimmt. Das kann natürlich sein. Ne? Dieses schnell, also eng geschnitten, damit es nicht zu lang wird und dann immer happy, happy.
Ja. Das könnte es sein, ja. Aber es ist trotzdem, ich finde den Kanal trotzdem super. Ich mag den gerne. Ich gucke den sehr gerne.
Ja, viel Spaß und man lernt was. Mhm. Also doch, gucke ich auch gerne, auf jeden Fall.
Verkostet. Und wir haben verkostet mal wieder was von der Einwerk Brennerei, die 2011 gegründet wurde. Und zwar verkosteten wir diesmal einen 4-Pot-Distilled-Gin-Navy-Strength. Mit hübschen 57 Alkoholvolumenprozente wurde das Ganze abgefüllt. Es handelt sich also um einen Gin, der nicht im Fass gereift wurde, sondern diesmal einfach nur im Pot-Stills gebrannt wurde, also in Whisky-Brennblasen geklöppelt wurde. Natürlich wieder aus Island, das Ganze, diese ganze Einwerkgeschichte. Und diesmal eben quasi ohne Holz, also das, was wir letztes Mal probiert haben, aber ohne Holz. Und es ist auch in diesem Fall ein Gin mit Rauch, denn bei Einwerk ist fast alles rauchig, glaube ich. Also zumindest die Single Malts und dieses alles. Und wir haben diesbezüglich auch noch ein New Make vor uns, da bin ich ganz besonders gespannt. Also ein Single Malt, wenn man so will, der noch nicht im Fass ist, bevor er irgendwo reinkommt, der einfach nur New Make. Ich habe noch nie in meinem Leben einen New Make getrunken. Da bin ich ganz besonders gespannt. Aber jetzt haben wir erstmal hier den Gin.
Ja.
Um den wir uns jetzt mal kümmern. Ja, also Farbe.
Ja, also, durchsichtig?
Ja, durchsichtiger Bernstein. So.
Glas sozusagen. Nee, wirklich, hat keine Farbe. Er ist komplett durchsichtig. Ja. Ich fand ja den Namen oder die Bezeichnung Navy Strength schon mal nett. Da weiß man, was kommt. Mhm. 57 Alkoholvolumenprozente. Ja,
wie der Talisker, ne? 57 degrees north. Oh, jetzt haben wir hier Gewitter.
Passend zu den nordischen Göttern, die jetzt unseren Gin begleiten.
Ja. Ich habe den diesmal tatsächlich mit diesem Tonic gedöns.
Ich bin noch Purist, schlag mich dafür, aber wenn ich schon leide, dann richtig.
Okay. Ich rieche aber dadurch. Riecht es.
Ja. Du riechst dadurch?
Es riecht dadurch Wacholderbeeriger oder wie auch immer.
Okay. Rauch? Also Wacholder rieche ich natürlich auch, genau, Rauch. Also ich finde auch, es hat sowas Minze, Menthol, sowas.
Echt? Das habe ich noch nicht.
Und sowas merkwürdig Chemisches, also ich kann es nicht einordnen.
Da fehlt ganz der Keks, ne? Das Toastbrot.
Findest du? Hm. Ich hatte gerade sowas Gebackenes schon, also mehr so wie verbranntes Müsli oder so.
Okay, ich habe noch nie verbranntes Müsli gegessen, da kann ich nicht mitreden.
Ich habe mal Müsli geröstet, das ist schief gelaufen, aber es roch ungefähr so.
Warum macht man das? Ist das cool?
Theoretisch könnte das gut schmecken. Okay. Nüsse kann man ja auch ganz toll rösten, aber also lohnt sich mal das Experiment, darf man nur nicht vergessen oder zu heiß stellen, sondern ganz klein, ganz lang.
Vielleicht könnte man das dann noch so ein bisschen mit Zucker karamellisieren. Ich bin ja schon wieder
so auf der Seite. Genau, dann hat man schöne kleine Crunchies. Ja, ja.
Ich spüre eine Präsenz.
Kleber, es ist Kleber. Ich habe die ganze Zeit nachgedacht, wonach riecht das? Es ist Kleber. Es ist so ein Uhu-Prittschiff-Ding. Okay. Es ist Kleber. Der Geruch meiner Kindergartenzeit. Es ist Kleber.
Okay, oh, puh, ja, da muss ich erstmal hin.
Aber eigentlich gar nicht schlecht. Also je länger ich dran rieche, umso angenehmer wird es eigentlich. Hat auch so ein paar süße Noten. Wie so ein, es gibt ja so Honigsorten, die so, die so herber sind.
Stimmt.
So in die Richtung geht das.
Du hast recht.
Doch, so langsam bietet er sich an hier.
Ich mag den Rauch in diesem Fall und ich finde, das ist auch das erste Mal, das liegt vielleicht auch daran, dass ich ihn verdünnt habe, dass der so durchkommt, der Rauch. Hm. Bei all den ganzen Einwerksachen, die wir getrunken haben, hier finde ich den am präsentesten. Gefällt mir. Ja, hat auch was Fruchtiges, ne?
Ja, doch auch.
Also ich versuche da einen Kleber die ganze Zeit zu finden. Gilt Pritt auch?
Ja, ja, meine ich. Genau, ich meine so, ich mein so einen Stift.
Komm mal hierher. Das ist da. Das kann nicht so schwer sein.
Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich riechen Prit und Uhu auch wieder unterschiedlich oder so. Ich habe keine Ahnung.
Prit riecht nach Creme.
Ah, okay. Nee, dann ist das so nicht. Aber so war es so ein süßlicher Klebegeruch.
Ja, was hier, also ich schnüffel hier schon an. Das ist ja nicht zu fassen.
Stimmt, ich habe gar nicht. Ich habe gar nicht geschaltet. Jetzt wird hier live am Kleber geschnüffelt.
Ja,
hervorragend.
Also sollte ich diese Sendung nicht mehr über die Runden kriegen, Frau Winterhaus, Sie müssen es dann irgendwie beenden.
Kein Problem, dann verkoste ich hier noch diesen Gin und danach, weil ich wie ein guter Navy Officer, nee, wie heißt die?
Keine Ahnung. Egal. Nee, wie Menschen.
Man merkt und steigt der Scheiß schon in den Kopf. Nee, ist eigentlich erstaunlich nett, muss ich sagen. Also am Anfang nur so Wacholder und irgendwas Merkwürdiges mit Rauch, aber je länger ich meine Nase reinhalte, umso angenehmer wird das.
Ja, durchaus, ja.
Oder, also nicht, dass der Gin angenehmer wird oder das Aroma, sondern eher, ich gewöhne mich dran. Das ist so.
Ja, und man findet andere Nuancen, man blendet dieses Wacholder-Gedöns aus, ne?
Ja,
Schon. Ja, du hast recht. Der Honig ist auch da. Und das Toastbrot habe ich jetzt doch auch wieder. Sehr schön. Das scheint so ein Brennerei-Charakter zu sein. Ja, wollen wir mal probieren?
Mhm, sehr gerne.
Ja. Was sagt man? Ah ja, Skaul.
Skaul. Heidewitzka, meine Güte. Ja, man merkt, ich bin kein Navy-Soldat. Nett. Also pur ist das nicht normal. Ich weiß, man macht das nicht. Aber habe ich einfach trotzdem mal. Ich bereue es einen kurzen Moment.
Der ist trocken, ne? Also
aber im Mund.
Anstrengierend.
Im Mund ist ja jetzt wohl volle Kanne Brot. Also hier ist ja, ist ja jetzt.
Ja, du hast recht.
Müsli-Mehl-Brot-Toast-Explosion. Doch, da geht schon was vor sich. Das schmeckt gut. Das ist tatsächlich der Brennerei-Charakter. Das ist sehr angenehm. Das mochte ich ja in dem anderen Gin und in den Malls auch schon sehr.
Ja, genau. Oh Gott, der arme Stefan, der schüttelt jetzt den Kopf.
Es hat, da kommt aber auch was Salziges auf der Zunge vorne. Trocken, wie du schon sagst, genau. Trocken habe ich es. Oh. Huh. Und sowas, ich will.
Aber sehr trocken, oder?
Es ist sehr trocken. Ich muss gerade noch denken an so ein, wie so ein, nicht Pökelsalz, aber so ein, wie von so einer Grillmarinade, so ein salziges, so ein salziger Geschmack. Der ist
ja, so. Durch diese Fruchtigkeit vielleicht. So Grillmarinaden sind ja auch manchmal so salzig-fruchtig, so.
Ja, also irgendwie so eine Assoziation mit so einem Steak mit Salz und Pfeffer.
Ja. Und durch diesen Tomaten, die haben ja meistens irgend so ein Tomatengedöns drin. Und das ist die Frucht wahrscheinlich.
Ja. Interessant. Weil das Brot, also schon interessant, dass man es kaum riecht, nur ein bisschen.
Ja.
Aber sehr schmeckt.
Ja, das stimmt.
Toastbrot ist dann.
Sehr interessant. Stimmt.
Mehr da. Puh, und ja, also hört auf, Tante Windhorst. Das ist nichts für pur. Das ist jetzt nett, mein Experiment wert, aber.
Ja, also.
Der hängt nach, ja.
Also, Onkel Martinsen hingegen hat es ja mit hier Dings getrunken, mit hier Tonic-Gedöns. Was mache ich denn jetzt mit dem Rest? Na, ist egal. Weggießen? Nein. Damit ist das sehr angenehm. Man hat mehr Nuancen. Durch das weniger Alkohol natürlich weniger intensive. Ist ja immer natürlich ganz. Alkohol ist halt ein Geschmacksträger, vor allem auf der Zunge eben. Aber ich finde, man hat in der Nase mehr davon und man hat im Nachhinein auch mehr davon, weil ja, es ist ein anderes Erlebnis. Man hat weniger und mehr. Das ist ganz interessant. Ich habe noch nie, das ist ja jetzt quasi Gin, wie er sein sollte, ne? So wie man ihn trinken sollte. Ja, ich mag den, genau wie alle anderen Einwerksachen auch, aber ich bin kein Gin-Fan und ich werde es auch nie werden, weil ich dieses Wacholder nicht mag. Und deswegen, aber durch die ganze Broterei und diese ganze Honig-Dings-Bums, keine Ahnung, was da alles drin ist, bin ich auch in diesem Fall bereit, ihm 4 Punkte zu geben.
Ah, ich auch, in jedem Fall. Also, hatte ich beim letzten Mal sogar 5
Punkte. Oh, das weiß ich nicht mehr. Gin?
Ich weiß es nicht mehr. Ja. Nee, 4 sind schon angemessen, weil, also erstmal auf der Gin-Skala ist es ja quasi schon eine 7, ne? Kann man ja nichts sagen.
Ja.
Auf der bisherigen Gin-Skala ist es eindeutig eine 7.
Unbedingt.
Ja, nee, 4 passt. Also interessant, viele Noten, das Brot ist lecker und doch, ist interessant. Also dafür, dass Gin mir sonst gar nicht liegt, kann er durchaus überzeugen. Spannend. Also wenn ich zu sowas die Geduld hätte, würde ich den, glaube ich, gerne mal in, wie auch immer man es nennt, in Cocktails oder Longdrinks ausprobieren. Weil ich glaube, jemand, der das kann, kann mit diesem Toastbrot und diesem sehr speziellen Geschmack einiges anstellen in der Mischung mit anderen Dingen. Mhm. Aber ich kann das leider nicht. Wenn ihr was Schönes ausprobiert, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt das doch mal in einen Kommentar im Blog oder auf Twitter oder Facebook. Dann probieren wir das mal aus. Mhm. Zumindest, wenn die Zutaten nicht irgendwie 100 Euro pro Flasche kosten, dann könnt ihr uns eine Probe schicken.
Ja, wenn das so teuer ist,
das stelle ich mir spannend vor.
Das stimmt.
Nein, Quatsch. Aber stelle ich mir gut vor. Also ich glaube, da kann man einiges Interessantes mitmischen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, 4 Punkte von Frau Windhorst und 4 Punkte von mir für den For the Pot Stilled Gin Navy Strength von der Einwerk Brennerei aus Island. Und damit sind wir am Ende angekommen. Wir möchten natürlich allen Hörerinnen und Hörern danken, die uns unterstützen. Egal wie ihr das macht, ihr macht die Sendung A zu dem, was sie ist. Ihr macht B, dass es diese Sendung weiterhin gibt. Macht das bitte weiter. Unterstützt uns so viel und so gut ihr könnt. Im Rahmen eurer Möglichkeiten natürlich immer. Und sei es auch nur, wenn ihr uns bei iTunes besternt oder sei es, dass ihr anderen Menschen von uns erzählt. Erzählt anderen Menschen von uns. Erzählt Menschen, dass es uns gibt. Dass es da eine Kultursendung im Internet gibt, die ganz gut zu hören ist. Die man hören kann und die Spaß macht. Das wäre schön. Und finanzielle Unterstützung lehnen wir natürlich auch nie ab. Die ist auch wichtig, weil das kostet natürlich auch alles Geld, was wir hier machen. Keine Frage. Für alle die, die irgendwas tun für uns, in welcher Form auch immer, und sei es nur, dass ihr uns hört, vielen lieben herzlichen Dank dafür. Und wir haben natürlich auch beim nächsten Mal Themen.
Selbstverständlich. Beim nächsten Mal beschäftigen wir uns in unserer langen, langen Philosophenreihe mit David Hume. Das wird interessant, mal jemand ganz Neues.
Oh ja.
Und bei Gehört habe ich ja kurz innerlich ein bisschen gejubelt, denn wir hören mal wieder Tesseract mit dem Album Sonder diesmal. Mhm. Gesehen haben wir dann Broadchurch Staffel 3 und für alle, die uns im Internet hören, werden wir uns dem Bier zuwenden.
So ist es. So machen wir das. Bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.